Ja, kann man machen. Ja, hallo liebe HörerInnen zu einer Sondersendung, Extrasendung zu den US-Midterms.
Mal wieder zu internationaler Politik diese Woche.
Zu echter internationaler Politik. Und wir sind mal wieder alleine, also hier spricht Andreas aus Berlin.
Und hier ist Rob, aus dem Osten. Ich weiß nicht, du befindest dich aber technisch gesehen wahrscheinlich auch im Osten. Nee, das ist Westen, stimmt.
Das ist, jetzt befinde ich mich gerade im Hipster-Bezirk Neukölln.
Genau. Ja, wir haben uns heute getroffen, um über die Ereignisse, die immer noch eigentlich vonstatten gehen, nämlich um die Midterm-Election, die Wahl des Repräsentantenhauses und des Senats sowie einiger Gouverneurssitze in den Vereinigten Staaten. Genau, und die Wahl war am 6., also gestern. Geschlossen sind die meisten Wahllokale dann im Laufe der Nacht zu unserer Zeit. Und dementsprechend haben wir mittlerweile auch schon die ersten Ergebnisse und das Ganze ist schon relativ sicher. Man kann, glaube ich, schon ganz gut Schlüsse ziehen, denke ich.
Ja, warum findest du denn diese Wahl so unglaublich wichtig?
Weil tatsächlich mit einem Präsidenten, der so ist, wie Donald Trump eben ist, der Senat und auch das Repräsentantenhaus eine wichtige Rolle spielen darin, ihn eben in Schranken weisen zu können, sowohl außenpolitisch, das ist dann quasi der Effekt, der das auf uns direkt hat. Ja. Also zum Beispiel, wenn Donald Trump in den Krieg ziehen will, dann braucht er einen Senatsbeschluss, beziehungsweise vom Repräsentantenhaus eine Abstimmung. Und auch andere Dinge, Sanktionen zum Beispiel, müssen immer über das Parlament abgestimmt werden. Und die haben natürlich weltweite Folgen. Und dementsprechend ist es einmal wichtig und zum anderen natürlich ist es eines der größten Länder der Welt. Und ich finde es da sehr spannend zu sehen, wie mit einem Präsidenten wie Donald Trump umgegangen wird, wie die Reaktion darauf ist. Mhm. Ich denke, das ist quasi mein Pitch dafür, warum wir hier drüber sprechen heute.
Genau, das, so wollte ich das auf mich ziehen. Findest du, dass Donald Trump ein demokratischer Präsident ist?
Also, er ist Republikaner.
Das meine ich nicht, aber du weißt.
Ja, Democratic im Sinne von kleines D im Englischen. Also, er ist definitiv demokratisch gewählt. Durch ein Wahlsystem, was man eine Frage stellen kann. Nach deutschen Standards wäre er nicht, hätte er nicht diesen Posten bekommen, weil er nicht die Mehrheit der Stimmen bekommen hat. Er verhält sich aber auch in vielen Bereichen einfach schlichtweg nicht demokratisch. Ich finde es schwierig, jemanden so, ist er demokratisch, ist er nicht demokratisch. Ich glaube nicht, dass er die Werte, die eine Demokratie vertreten sollte, dass er die verkörpert.
Okay, weil ich war gestern bei einer Veranstaltung mit Ulrike Gero. Das ist die diese Europäische Republik als Idee hervorgebracht hat oder als Utopie. Und sie hat zum Beispiel ganz klar gesagt, dass sie Donald Trump für keinen Demokraten hält und dass Wahlen als Ausprägung von Demokratie alleine halt überhaupt nicht reichen, sondern weil Wahlen sind im Prinzip nur institutionalisiertes System, was keinerlei Hinweis auf Demokratie oder Nicht-Demokratie ist, sondern die Republik im Sinne von kümmern um das Gemeinwohl ist eigentlich nur ein Zeichen für Demokratie.
Ulrike Gero hat einen ganz, ich mag eigentlich einen Demokratiebegriff gerne. Es gibt halt so viele unterschiedliche Definitionen. Und sie hat natürlich vollkommen recht, eine Wahl muss halt zum Beispiel auch unter Bedingungen stattfinden, die akzeptabel sind. Also in der DDR zum Beispiel, das war eine Wahl, aber eigentlich es war keine demokratische Wahl. Und die Frage ist, ist die amerikanische Wahl demokratisch zum Beispiel auch? Ne? Weil ist eine Wahl, die einen Menschen, der definitiv kein Demokrat ist, wie Ulrike Gero ja auch sagt, ist das dann noch eine Demokratie, wenn sie so eine Person wählt? Ist es eine Demokratie, wenn die Mehrheit der Bürger, der WählerInnen gegen diese Person gestimmt hat? Und das ist natürlich, finde ich, eine gute Frage eigentlich.
Ja, interessant war übrigens auch, bevor wir dann auf das Hauptthema kommen, sie hat erzählt, dass sie hat 92 noch bei Schäuble im Büro gearbeitet, also war Mitglied der CDU. Genau, und hat halt gesagt, und 2016 hat sie die Linke gewählt. Und sie meinte, sie hat sich keinen Meter bewegt. So, und das ist halt, also von ihren politischen Ansichten ist sie immer noch so wie 1992. Aber was ich dachte,
die CDU ist doch so nach links gerückt, habe ich gehört.
Genau, also es war total spannend, weil sie meinte, an ihr kann man den Rechtsruck der Gesellschaft ganz gut nachbilden. Ich kann das natürlich nicht ganz sehen, weil ich will mich halt auch fragen, wenn ich mich seit 92 nicht in meiner politischen Haltung bewegt habe, wäre auch irgendwas falsch. Also das sind immerhin jetzt schon fast 20 Jahre so. Da sollte man sich auch ändern, auch wenn man etwas älter ist als wir beide. Aber gut, ich fand es sehr, sehr spannend. So, jetzt können wir zu den Midterms zurückkommen.
Ja. Ich denke, weiß ich nicht, sollen wir mal kurz den Stand zusammenfassen,
ich werde dich weiter fragen, weil ich ja dank mangelndes Internets nicht das so verfolgen konnte wie du. Was wurde denn jetzt überhaupt gewählt? Also die Midterms sind die Wahlen zwischen den beiden
zwischen zwei Präsidentschaftswahlen.
So, genau.
Sozusagen die Halbzeit, deswegen die Midterms, die Halbzeit des Präsidenten, und die werden immer gerne so genutzt von den Wählerinnen und Wählern, um den Präsidenten zu beurteilen, in der Regel abzustrafen.
Das heißt, 25% genau. Trump haben wir geschafft.
25, ja, wenn er alles, also das Maximalen sozusagen, was er machen kann, zum jetzigen Stand. Hätten wir die 25% geschafft oder eben die 50% bis zur nächsten Wahl. Und genau, die werden genutzt, um eben den Präsidenten in der Regel abzustrafen, obwohl der Präsident ja gar nicht zur Wahl steht. Und zur Wahl steht das Repräsentantenhaus, das ist quasi die erste Kammer, wobei man in den USA nicht von Kammern spricht so richtig. Also die erste Kammer, das sind direkt gewählte Wahlkreisabgeordnete, so wie bei uns die Erststimmen so ein bisschen. Und die zweite Kammer, das ist wie der Bundesrat bei uns, aber eben in den USA ist der direkt gewählt. Jeder Bundesstaat der 50 Bundesstaaten entsendet einen oder eine Abgeordnete, einen Senator oder eine Senatorin dorthin. Ausgenommen ist Washington D.C. Die sind kein Staat, haben dementsprechend auch keine Möglichkeit abzustimmen. Stellen also keinen Senator. Gleiche gilt übrigens auch für Puerto Rico. Das ist natürlich ein Defizit für die Demokraten, muss man ganz klar sagen, weil das klare, eindeutige Hochburgen der Demokraten sind. Wie auch immer, das sind die beiden wichtigen Kammern auf Bundesebene, die abgestimmt wurden. Und dann gab es natürlich viele State Houses, nennt sich das, und State Representatives, also Senatoren und Repräsentanten auf Staatsebene. Die werden wir uns jetzt nicht angucken, das ist mir zu kompliziert, habe ich auch zu wenig Ahnung von. Und wir schauen uns an die Gouverneure, denn in einigen Bundesstaaten wurden auch neue Gouverneure und GouverneurInnen gewählt. Und die sind wichtig, um zum Beispiel diese Einteilung der Wahlkreise, das Gerrymandering nennt sich das, die können das verhindern oder fördern, und die sind deswegen, finde ich, relativ wichtig.
Okay. Dann schauen wir uns doch mal die Ergebnisse an. Aber vielleicht vorher noch eine Frage. Was hast du erwartet vorher? Also, mit welchen Erwartungen bist du hier hineingegangen?
Ich halte es da mit Nate Silver. Es könnte so ausgehen oder so. Nein, Nate Silver ist ein Demograf sozusagen, der ein Projektionsmodell erstellt hat für die Seite 538 oder so heißt das, glaube ich. Und diesen Teil von ABC News, einem großen amerikanischen Sender. Und der ist sehr bekannt. Und die erstellen immer eine Projektion des Ganzen, die relativ zuverlässig war in den letzten Jahren. Auch wenn sie den Sieg von Hillary Clinton prognostiziert haben, oder waren sie ja auch nicht alleine. Und da ist davon ausgegangen, dass das Haus, also diese direkt gewählten Abgeordneten, das würde demokratisch werden. Das ist momentan republikanisch. Und der Senat wird weiterhin in republikanischen Händen bleiben. Und das war auch das, womit ich gerechnet habe. Genau, und jetzt können wir uns ja mal angucken, wie es denn tatsächlich ausgegangen ist. Hast du irgendwelche Erwartungen gehabt oder war das ähnlich?
Ich war bloß, also ich würde das jetzt sagen, ich war ähnlich. Ich war bloß interessiert daran, dass ganz, ganz viel von der Demokratenseite, von der sogenannten blauen Welle gesprochen wurde. Und ja, ich bin mir auch noch nicht sicher, ob das jetzt, also wenn wir uns gleich die Ergebnisse anschauen, ob das jetzt eine blaue Welle ist oder nicht, weil ich meine, das ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig einzuschätzen.
Die amerikanische Presse sagt, eine blaue Welle war es nicht. Ja, obwohl es natürlich kein Kriterium dafür gibt. Also es ist so, dass momentan zum jetzigen Stand, wir haben es 10.23 Uhr mitteleuropäischer Zeit, das heißt, es ist jetzt, wir müssen 6 Stunden bis zur Ostküstenzeit der USA abrechnen. Ja. Dann sind wir bei irgendwie 4:30 Uhr morgens. Und nach diesem Stand haben die Demokraten tatsächlich ihr Ziel erreicht, nämlich das House of Representatives wird in Zukunft von den Demokraten regiert sein. Aktueller Stand 219 von 218 nötigen Sitzen. Es sind aber noch einige Sitze offen. Von daher, das kann sich noch erhöhen. Definitiv.
Mhm, genau. Das waren, wie viele Sitze mussten Sie denn gewinnen, um genau dieses Haus zu bekommen? Also Minimum, und wie viel haben Sie jetzt gewonnen?
Also genau, es sind, Sie mussten genau 25 Sitze gewinnen, die haben Sie jetzt auch, 26 Sitze, die haben Sie jetzt auch gewonnen von den Republikanern. Und dementsprechend, da es ja nur 2 Parteien gibt, haben die Republikaner 26 Sitze verloren. Und es sind auch noch einige Schlüssel, Key Races, wie die New York Times zumindest es nennt, auch offen. Das bedeutet, da kann auch was passieren. New York Times Projektion, der Forecast, wie es heißt, erwartet ein Ergebnis von 229 Sitzen für die Demokraten und 206 Sitze für die Republikaner. Das heißt, das ist dann eine komfortable Mehrheit von 11 Sitzen. Ja, es ist mittelkomfortabel. Also es ist natürlich 11 Sitze kann man in so einem System, wo halt Direktkandidaten antreten, schon mal verlieren. Und deswegen wird das natürlich auch hart für sie. Die müssen da muss die Anführerin der Demokraten, Nancy Pelosi, einiges an Arbeit leisten, um am Ende natürlich dafür zu sorgen, dass ihre Leute, dass sie ihre, wie heißt das, ihre Hühner beisammen hatten, ihre...
Dass die Fraktionsdisziplin erhalten bleibt.
Genau, dass da bei entscheidenden Stimmen und Abstimmungen natürlich dann die Mehrheit bestehen bleibt. Aber prinzipiell ist das natürlich ein Erfolg für die Demokraten. Das kann man auf jeden Fall nicht abschreiten. Und das ist ein deutlicher Erfolg für die Demokraten.
Okay. Gab es denn, wir bleiben mal noch beim Haus, gibt es denn Rennen, wo zum Beispiel die Demokraten gewonnen haben, wo es überraschend ist, oder die Republikaner verloren haben oder gewonnen haben, also auch was gedreht haben? Gibt es da Sachen, die mich überrascht haben? Gibt es da Entwicklungen, was weiß ich, Süden, Osten, Westen, Norden, der Mitte? Wie sieht's da aus?
Also insgesamt, finde ich, kann man schon erkennen, dass die Republikaner doch stärker abgeschlossen, also stärker waren, als ich das mir gewünscht hätte und auch erwartet habe eigentlich. Also ich hätte eine größere demokratische Blue Wave sozusagen erwartet. Da bin ich dann natürlich auch ein bisschen enttäuscht gewesen am Anfang. Mittlerweile habe ich das ein bisschen realistisch einsortiert und muss sagen, es entwickelt sich jetzt auch gerade noch mal ein bisschen besser. Aber prinzipiell ist es so, dass es natürlich, wie gesagt, diese blaue Welle nicht gab. Also wir haben im Midwest immer noch starke Vorteile für die Republikaner. Da ist nicht wirklich was passiert. Und die entscheidenden Gewinne, die haben die Demokraten in Vororten vor allem bekommen. Also da, wo weiße Menschen leben, vor allem Frauen eben auch zur Wahl gegangen sind, vor allem Frauen mit Universitätsabschluss, und das war auch vorhergesagt worden, da haben sie stark gewonnen. Und dann im Norden des mittleren Westens haben die Demokraten auch stark zugenommen. Das heißt, sie haben zum Beispiel in Iowa 2 Sitze dazu gewonnen, sie haben in Minnesota einen Sitz gewonnen, 2 Sitze gewonnen, sie haben in Illinois einen Sitz gewonnen, das gleiche gilt für Michigan. Und dann haben sie halt, wie gesagt, in den Vororten zum Beispiel von New York sowie in New Jersey gewonnen, also im Osten des Landes. Wie gesagt, im Westen steht noch einiges aus, einfach auch aus zeitlichen Gründen, weil die Wahllokale zum einen länger auf sind, zum anderen aus Gründen von Zeitverzögerung haben wir da noch nicht alle Ergebnisse. Aber da sieht es momentan eher so aus, als wäre alles beim Alten geblieben. Das heißt so Arizona, Nevada, Kalifornien, da hat sich da nicht so viel getan. Wobei ich gedacht hätte, dass halt Kalifornien noch viel stärker zu den Demokraten hinwechselt. Das ist nicht passiert.
Wobei man ja auch sagen muss, also gerade Kalifornien, wir kennen immer die Bay Area als so liberalen Think Tank, kann man schon fast sagen, also als liberales Urgestein, aber gerade Nordkalifornien ist halt auch schon immer sehr, sehr konservativ gewesen, ne? Das sollte man gar nicht so...
Genau. Du hast halt auch vor allem die nicht an der Küste liegenden Bezirke, die sind sehr republikanisch. Da haben wir den 6-8. Distrikt zum Beispiel, wo der Republikaner momentan Stand aktuell mit 60% führt oder im Norden mit 56%. Das ist schon deutlich. Ne? Und dann hast du natürlich die innerstädtischen Bezirke um San Francisco und Los Angeles rum, die natürlich blauer gar nicht sein könnten. Das ist aber auch eben nicht verwunderlich, denke ich. Da haben wir in San Francisco dann den Hauptbezirk von Nancy Pelosi, der vermutlich zukünftigen dritten Frau im Staat oder dritten Person im Staat. Nancy Pelosi mit 85,5% ihren San Francisco District gewonnen. Also das ist, ja.
Willst du auf Nancy Pelosi eingehen? Hältst du sie als für eine Kandidatin der Präsidentschaftswahlen 2020?
Nein. Und sie ist über 70.
Ah, okay.
Alles klar. Sie ist ein Urgestein. Sie ist aber auch was Besonderes, denn sie ist die erste Frau, die Anführerin oder Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Präsidentin des Repräsentantenhauses wurde. 2007 bzw. 2008 hat sie das geschafft. War das bis 2011 und wird es jetzt wahrscheinlich wieder. Aber sie kann und wird nur eine Übergangslösung sein. Sie ist 78 übrigens, also sie ist wirklich
zu alt.
Wenn sie 2020 mit 80 Jahren noch kandidiert, ich glaube, das ist nicht vertretbar. Aber das ist eigentlich auch gar nicht, sie ist in der Debatte, findet sie auch nicht statt um die Präsidentschaft. Das wissen alle, das will sie auch gar nicht. Und sie hat aber viel Kritik eingefangen, weil sie ist halt auch, sie ist eine liberale Frau aus San Francisco, eine Demokratin. Sie ist dadurch natürlich das auch irgendwie so ein bisschen immer die Schuldige für die Republikaner. Also in diesem Jahr gab es so viele Werbespots, auch die gegen sie waren. Also da haben viele auch gesagt bei den Republikanern, sie ist quasi ein Hindernis für sie, für viele. Und dennoch ist es halt bemerkenswert, dass sie durchgehalten hat, dass sie ihre Position halten konnte und dass sie mit ziemlicher Sicherheit weiterhin bzw. wieder die Präsidentin des Repräsentantenhauses, das heißt in den USA Sprecherin, werden wird. Und das ist schon erstaunlich, aber sie wird sicherlich nicht die nächsten 5-6 Jahre bleiben, sondern vielleicht noch 1-2 und dann wird sie den Staffelstab an eine Jüngere oder einen Jüngeren übergeben. Weil mit diesen Gewinnen, den Starken der Demokraten, heißt natürlich auch, dass eine neue Generation an KandidatInnen, vor allem KandidatInnen, aber auch Kandidaten, jetzt in den Senat bzw. ins Repräsentantenhaus strömen. Und da muss sie natürlich gucken, dass sie die Mehrheit behält und dass vielleicht auch mit 78 dann auch mal Zeit ist, das Zepter weiterzugeben.
Ja, da magst du vielleicht über die neue Koalition der DemokratInnen reden, wenn du schon dahin weißt. Also ja. Wie hat sich denn das Feld verändert?
Also es ist deutlich weiblicher geworden, definitiv. Das kann man doch ganz deutlich erkennen. Und es ist halt auch, es sind mehr weniger weiß geworden. Und jünger vor allem auch. Also das heißt, der Generationswechsel ist deutlich und diese Generation des Widerstandes, das ist die Menschen, die sich gegen Donald Trump stellen, das sind die hier jetzt bei den Demokraten besonders stark gewonnen haben. Und das ist ein deutlicher Erfolg und das heißt aber auch, dass die Demokratische Partei sich verändert und sie muss sich dann auch in ihren Führungspositionen, in ihren PräsidentschaftskandidatInnen verändern. Und das ist dann definitiv die Folge davon. Und das hat diese Wahl jetzt auch gezeigt. Also viele Distrikte sind eben von Frauen gewonnen worden vor allem.
Mhm. Hast du da 1-2 Personen, die du besonders magst oder die du besonders auffällig fandst oder keine Ahnung, denen du eine glorreiche Zukunft entweder im Haus oder in anderen Positionen voraussagen würdest?
Okay, also eine glorreiche Zukunft nicht, aber Donna Shalala zum Beispiel, die hat den Florida District 27 in Miami gewonnen. Die hat mit 51,7% den Republikaner geschlagen und damit dieses ganze den Wahlkreis übernommen. Die war schon mal Gesundheitsministerin in den USA und die ist zum Beispiel eine bekannte Liberale, die diesen Platz übernehmen konnte. Das ist etwas, mit dem erstmal auch eine Überraschung ist. Und direkt im District 26 nebenan hat auch eine demokratische Frau den Posten eines Mannes übernommen, eines republikanischen Mannes, nämlich Debbie Muscarel Powell. Das sind so zum Beispiel zwei Bezirke in Florida. in denen Frauen die Sitze von Republikanern übernommen hat. Und das sind natürlich dann immer schon auch deutliche Hinweise. Oder im bekannt viel geredet wurde heute Abend auch über den Bezirk Nummer 7 in Virginia, wo Abigail Spanberger Dave Brad geschlagen hat mit knappen 50,1%. Und das ist natürlich dann eben auch schon wieder so ein Zeichen, dass da sich Dinge verändern, auch in der Demokratischen Partei. Und dass solche auch jungen Frauen eben in der Lage sind, und People of Color, auch irgendwie Bezirke zu gewinnen, die in Vororten zum Beispiel liegen.
Also würdest du sagen, die Wave of Women ist angekommen und nicht die Blue Wave, aber zumindest, oder wie sie es nennen, the Day of the Woman oder the Year of the Woman, das ist definitiv eingetreten?
Das ist definitiv eingetreten, genau. Also bei den Demokraten, bei den Republikanern nicht. so ehrlich muss man da auch sein dann, finde ich. Also dementsprechend im Haus sieht es auf jeden Fall so aus, dass das Year of the Woman, ich finde diesen Begriff blöd, aber das waren auf jeden Fall, dass sich da was verändert. Das ist schon mal eine gute Nachricht, denke ich.
Mhm. Gut, möchtest du noch was zum Haus sagen? Genau, was wird das Ziel der Demokraten jetzt, wo sie die Mehrheit im Haus haben? Was werden sie erreichen wollen?
Die schwierige Aufgabe, die sie jetzt haben, ist natürlich, dass sie keine Gesetze machen können. Ohne den Senat und ohne den Präsidenten, der ist halt in republikanischer Hand und es bleibt beides in republikanischer Hand. Dementsprechend werden sie da keine Chance haben, neue Gesetze zu machen. Sie werden es den Republikanern schwer machen, neue Gesetze zu verabschieden, die ihnen nicht passen. Das heißt, sie können da immer ein Veto einlegen und dann muss das alles immer doppelt nochmal durch den Senat und über Vetorechte und über nochmal das Veto gebrochen werden und so weiter. Der Präsident muss viel mehr über diese Executive Orders machen, weil das Haus eben Dinge ablehnt. Und was sie vor allem aber können, ist Checks and Balances. Das heißt, oder Checks. Sie können also dem Präsidenten Steine in den Weg legen und sie können zum Beispiel seine Tax Returns verlangen. Und da haben sie dann auch die Möglichkeit, quasi rechtlich die zu kriegen. Das wird zu verpflichtet, ihnen die zu geben, wenn sie das wollen, wenn sie eine Kommission einrichten. Genau, sie können also diese Russia Investigation, diese Russland-Ermittlungen von Robert Mueller viel besser unterstützen. Und ich denke, das wird jetzt als nächstes hauptsächlich passieren. Das heißt, Donald Trump wird ja unter Feuer geraten und das wird auch bedeuten, dass Donald Trump aggressiver auftreten wird, weil wir kennen das ja, wenn der unter Kritik steht, dann wird es eher noch alles viel schlimmer.
Mhm. Genau dann.
Es gab allerdings, wollte ich noch hinweisen, es gibt es auch noch Leute, ich habe beim CNN gehört, dass die gesagt haben, ja, es kann ja auch sein, dass Trump jetzt irgendwie wechselt und mit den Demokraten mal wieder zusammenarbeitet. Das ist natürlich auch möglich. Na, aber ich halt glaube es nicht, aber bei Donald Trump, man weiß es nicht.
okay, ich glaube, das wäre tatsächlich, ach ja, nee, was war denn das Hauptwahlkampfthema oder die Hauptwahlkampfthemen um das Haus herum?
Ich glaube, das muss man trennen in zwei Bereichen, nämlich einmal die Republikaner und Donald Trump. Die haben sich vor allem auf das Thema Migration gestürzt und Sicherheit und das miteinander verbunden. Also Trump hat in den letzten Wochen einfach nur noch über das Thema Migration geredet, hat absurde Dinge erzählt, die nicht stimmen. Also er hat diesen angeblichen Caravan, der tausende Kilometer vor der Grenze der USA steht, mit 7000 Menschen ungefähr, die in die USA fliehen möchten und dort Asyl beantragen möchten. Und Donald Trump hat aus denen quasi mordende, vergewaltigende Horden gemacht in der Öffentlichkeit. Also er hat gelogen und betrogen. Gleiches gilt auch irgendwie bei anderen Themen. Also es gab eine rassistische Werbespot, den Trump gedreht hat. Und deren hat sogar Fox News hat sich da verweigert, den zu zeigen. Weil in Fox News ist ja quasi Trumps persönlicher Fernsehsender, wenn man so will. Und politisch gesehen zumindest. Und der hat sich sogar geweigert, das zu senden, weil das zu rassistisch ist. Er hat halt alle Migranten quasi zu, vor allem ja, mexikanische oder mit lateinamerikanische MigrantInnen zu ja, Kriminellen gemacht in seiner Rhetorik. Und das hat sich ja in den letzten Wochen dann auch nochmal gezeigt mit den Anschlägen auf die Demokraten, mit dem Anschlag auf die Synagoge Philadelphia, weiß ich jetzt gerade noch nicht, wo viele Menschen gestorben sind, dass seine Rhetorik immer aggressiver wurde und hat damit natürlich dann auch das die Öffentlichkeit bestimmt. Das kam gut an bei den Republikanern. Die fanden diese Verleumdung klasse und haben dementsprechend dann die Basis, konnte da, wollte er damit quasi zur Wahl bringen. Die Demokraten hingegen haben viel eher über das Thema, vor allem Gesundheit, gesprochen. Das war am wichtigsten. Diese Gesundheits-, die Obamacare, was Trump halt mit seiner Politik immer wieder versucht zu unterminieren und zum Scheitern zu bringen. Und das ist den Menschen aus demokratischer Sicht am wichtigsten gewesen. Deswegen haben die das nach vorne gestellt. Und in vielen Distrikten war das auch sehr erfolgreich.
Ja, genau. Pittsburgh war der Anschlag. Genau. Und es gibt eine sehr schöne Map von Bloomberg, die wir auch verlinken werden, wo nämlich zu sehen ist, wer welche Advertisement-Sachen, ich schicke dir die gleich per DM, wer welches Advertisement wo eingesetzt hat. Und das ist sehr, sehr spannend. Ich habe zumindest einen Kommentar gelesen, der übrigens auch sagte, dass das nicht ganz aufgegangen ist, weil nämlich zum Beispiel bestimmte Healthcare-Sachen tatsächlich von den WählerInnen angenommen wurden, dass die von den Republikanern nicht aufgelöst werden, weil die jetzt so eine wichtige Rolle gespielt haben, insbesondere in Key-Districten, also dort, wo Wahlen entscheidend sind. Aber ich glaube...
Ja, also es hat auch viel mit Lügen zu tun. Also die Republikaner haben in jeder Gelegenheit erzählt, dass sie Menschen mit chronischen Krankheiten zum Beispiel, die eine Versicherung suchen, werden oft abgelehnt von den Versicherungen und dass sie diese Menschen auch schützen möchten. Aber faktisch alles, was die Republikaner in der Vergangenheit gemacht haben, genau das Gegenteil erreicht. Das heißt, es wurde gelogen. Trump hat kurz vor der Wahl davon gesprochen, dass man jetzt vor der Wahl noch einen 10-prozentigen Steuererleichterung durchbringt für die Mittelklasse, eine Einkommenssteuererleichterung. Ist natürlich nicht passiert. Hat er nur gelogen. So. Aber das ist halt dann auch so eine Sache, die Leute natürlich zur Wahl bringen könnte.
Mhm. Gut, dann wechseln wir jetzt mal das Feld und gehen dann als nächstes zum Senat. Der wurde ja scheinbar von den Republikanern gewonnen. Was war da anders?
Also die Ausgangslage war ja, dass die Republikaner dort eine Mehrheit hatten. Die ist ein bisschen kleiner geworden durch den Tod von John McCain vor ein paar Monaten. Das heißt, da gab es dann auch eine Nachwahl. Und das hat sich insofern doch dann insofern geändert, dass die Republikaner hier deutlichen Zuwächse hatten. Nicht was die Stimmen angeht, sondern aber was halt eben die SenatorInnenanzahl angeht. Nämlich mittlerweile stehen drei Wechsel quasi fest von Demokraten zu Republikaner. Einmal in Indiana, da kam es zum Duell zwischen Joe Donnelly, der aktuell im Senat sitzt, und Mike Brown. Mike Brown hat dann doch relativ deutlich gewonnen. In Missouri hat John Hawley Claire McCaskill geschlagen, auch ziemlich deutlich, mit über 100.000 Stimmen Vorsprung. Und in North Dakota hat Kevin Cramer Heidi Heitkamp geschlagen. Das heißt, auch wieder zwei Frauen sind rausgeflogen, muss man dazu auch immer deutlich sagen. Und Florida sieht momentan stark danach aus. Allerdings ist es hier eine Stimmenmehrheit von 0,2% und das würde in Florida bedeuten, es gibt eine erneute Auszählung der Stimmen automatisch. Dementsprechend können wir da noch nicht sicher sein. Momentan sieht es aus, als würde der aktuelle Gouverneur Rick Scott den Senatsposten übernehmen und damit Bill Nelson quasi arbeitslos machen, den Demokraten.
Okay, das ist dieser Florida-Typ, das ist der bekannt geworden ist damit, dass er sich sehr nah an Trump orientiert hat.
Nee, das ist der
Gouverneurskandidat,
der quasi den Gouverneursposten von Rick Scott übernehmen wird jetzt. Das ist Ron DeSantis. Aber Rick Scott, wie gesagt, der ist jetzt Gouverneur und wird dann wahrscheinlich in den Senat gehen. Das heißt, es gibt vier zusätzliche Senatoren für die Republikaner und momentan ist der Stand, dass es nur eine zusätzliche Senatorin in dem Fall für die Demokraten gibt. Die haben nämlich in Nevada hat Jackie Rosen Dean Heller geschlagen. Das ist mittlerweile auch bestätigt. Dementsprechend wäre es quasi nur ein Verlust von 3 Sitzen für die Demokraten, in Klammern nur. Und das übrigens bei einer deutlichen Stimmenmehrheit bei der Senatswahl von 56,2% gegenüber 42,2%. Hier merkt man wieder, dass das ganze System mit diesen Senatoren irgendwie nicht so richtig fair ist.
Ich verstehe, also es ist sowieso spannend. Jeder Bundesstaat, egal wie viele EinwohnerInnen er hat, stellt zwei Senatoren. Ist richtig, ne?
Genau.
Also das wäre so, wie wenn Bayern und Bremen im Bundesrat gleichwertig wären.
Genau, richtig. Und das bedeutet natürlich, dass die Staaten im Mittleren Westen ein deutlich höheres Stimmgewicht haben als die an den Küsten. Die an den Küsten haben mehr Einwohner. Also Kalifornien allein hat 70 Millionen Einwohner und hat genauso viele Sitze wie North Dakota. Also in Kalifornien haben irgendwie 5 Millionen Menschen abgestimmt. Mehr. Ich habe jetzt da keine Gesamtzahl. Doch 5 Millionen Stimmen haben Leute haben abgewählt. Übrigens traurig, ne, von 70 Millionen, aber gut. Da haben übrigens zwei Demokraten gegeneinander angetreten. Also da weiß man auch, warum da keiner zur Wahl geht. Da ist klar, wie es ausgeht. Und dann hat man eben auch so einen Staat wie North Dakota, in dem die haben genauso viele SenatorInnen und Senatoren und da gehen dann 300.000 Menschen zur Wahl.
Krass.
Das ist halt ein Unterschied und die stellen aber die gleiche Stimme her. Und dann ist es auch kein Wunder. Eigentlich müsste man aus dem Mittleren Westen irgendwie zwei Bundesstaaten insgesamt machen, dann wäre es vielleicht fair.
Ja.
Aber gut, es ist halt das System. Ich meine, das sollte man ändern, meiner Meinung nach, aber das ist halt eben jetzt bei der Wahl so, wie es ist. Und das ist aber eben benachteiligend für die Demokraten, weil linke, liberale Menschen ja tendenziell eher in den Städten wohnen und damit halt auch auf wenig Fläche sozusagen leben. Und das ist natürlich ein Nachteil bei dieser Senatswahl.
Gibt es bei den Senatswahlen andere Dinge, die diese Wahl beeinflusst haben? Also außer Location? Sind da andere Dinge noch, die zusätzlich dazukommen? Gab es da...
Also so ein bisschen der Zufall.
Okay.
Weil es sind ja nicht immer alle Sitze gleichzeitig offen sozusagen. Und dieses Jahr war es so, dass eben sehr viele Sitze der Demokraten zur Wahl standen und nur sehr wenig, ich glaube nur 9 der Republikaner. Das bedeutet, die Wahrscheinlichkeit ist natürlich schon schwieriger von diesen 9. Und das waren alles relativ sichere Staaten für die Republikaner, dass die alle jetzt zu diesem Zeitpunkt gerade halt offen sind und die, beziehungsweise nicht offen sind, und bei den Demokraten sind sehr viele offen und vor allem eben auch 3-4 Staaten, die tendenziell eher Richtung Republikaner sind und die Trump auch gewonnen hat, und das sind eben North Dakota, Missouri, Indiana und Florida eben auch gewesen, genauso wie Tennessee, West Virginia, die aber die Demokraten noch halten können.
Gut. Also es wird sich dann dementsprechend auch nichts verändern, was so...
Es wird sich halt schon was verändern, weil wir hatten ja jetzt immer die Debatten um irgendwelche Gesetze und dann gibt es halt irgendwie Lisa Murkowski aus Alaska, dann haben wir Susan Collins aus Maine, die immer als Republikanerin dann doch sehr liberal oder moderat sind und dann Dinge verhindern können. Das ist dann jetzt in Zukunft nicht mehr möglich. Da müssen schon deutlich mehr Leute dann sich verweigern, damit überhaupt sowas nochmal passieren kann, wie bei der, zum Beispiel bei der Gesundheitsversicherung, diese Obamacare-Sache sollte ja komplett abgeschafft werden. Und die ist nur nicht abgeschafft worden, weil Lisa Murkowski, Susan Collins und John McCain sich verweigert haben. Aber das wäre so nicht mehr möglich. Nee.
Okay, also eher ein negatives Ergebnis für progressive Menschen.
Definitiv. Das ist halt genau quasi andersherum als im Haus. Ich finde aber, was sehr ermutigend ist, dass Beto O'Rourke in Texas Ted Cruz sehr, sehr nahe gekommen ist. Ted Cruz hat seine Mehrheit nur mit 50,9% der Stimmen halten können. Und das ist für Texas, den man ja so als den konservativen Republikanerstaat versteht, wirklich heftig. Also Beto O'Rourke hat einen geilen Wahlkampf gemacht als Demokrat in Texas und 4 Millionen Stimmen gesammelt und 48,3%. Also da kann man, dem kann man nur seinen Dank und seinen Lob aussprechen, denke ich.
Aber was hat er jetzt davon? Ich meine, wahrscheinlich... Wird er nächstes Mal wieder antreten? Wo sitzt er jetzt?
Naja, es gibt ja noch eine große bundesweite Wahl bald, in 2 Jahren.
Meinst du eher als Verlierer?
Er gilt als einer der, in Texas als Verlierer zu sein, ist keine Schande. Also vor allem nicht, wenn man so nah dran gewesen ist. Und dementsprechend ist, natürlich ist das für ihn nicht gut, dass er jetzt nicht gewonnen hat. Das ist natürlich für ihn schädlich, sodass er aber jetzt quasi auch viel Freizeit hat, um Spenden zu sammeln und sich berühmt noch bekannter zu machen. Bundesweit, ich denke, er ist noch jung, er ist Mitte 40, oder Ende 40, der hat halt definitiv noch die Möglichkeit, in ein paar Jahren diesen Schritt zu gehen, und der hat halt einfach das Pech, in Texas angetreten zu sein. Ja, da hast du halt prinzipiell keine Chance, und wenn man also wirklich so nahe gekommen ist, das natürlich, ja, der gilt so ein bisschen momentan als der Popstar der Demokraten.
Okay. Sonst noch etwas, was du über den Senat erzählen möchtest?
Prinzipiell nicht. Ne? Also wir haben halt bei den Demokraten einige ganz klare, eindeutige Sachen. Der Jane Feinstein ist natürlich wieder aus Kalifornien gewählt worden. Und Bernie Sanders ist wieder gewählt worden in Vermont mit 67% der Stimmen. Die Vermonter, die lieben ihn.
Lieben wir ihn nicht, also, alle. Ich meine, er kann mit Vögeln sprechen.
Zum Beispiel, genau. Dementsprechend sind das so Entwicklungen, die natürlich dann schon eindeutig sind, aber auch Kirsten Gillibrand hat mit 66,6% in New York gewonnen. Die gilt auch als eine, die möglicherweise als Präsidentschaftskandidatin gehandelt wird, genauso wie Bernie Sanders ja auch. Das heißt, insgesamt ist es für diejenigen, die gerne sich so ein bisschen Auge auch geworfen haben auf die Präsidentschaft, haben im Senat dann ganz gut abgeschnitten, weil Elizabeth Warren mit 60% auch wieder Senatorin von Massachusetts, ich kann es nicht aussprechen, geworden ist. Genau. Lassen wir einfach weg.
Ja. Gut. Dann haben wir noch die SenatorInnenwahlen.
Das hatten wir gerade schon. Die
Gouverneur, meine ich ja. Entschuldigung. Genau, die GouverneurInnenwahlen. Dort standen ziemlich viele tatsächlich Daten zur Wahl. Nämlich,
es gab nur eine Hand, ja genau, es gab eine Handvoll, also New Jersey, Delaware, Virginia, North Carolina, West Virginia, Kentucky, Indiana, Louisiana, Mississippi, Utah, Montana, North Dakota und Washington standen nicht zur Wahl, aber die anderen standen alle zur Wahl.
Genau, also ein großes Feld, was zur Wahl stand. Genau. Dementsprechend, wo war es im Vorfeld spannend, wo ist das eingetreten, was man erhofft hat, und wo ist es noch spannend und so. Also fangen wir an mit
dem Ausgangspunkt sozusagen.
Genau, wie war die Ausgangslage?
Also die Ausgangslage war prinzipiell so, dass die meisten Gouverneure zu großer Mehrheit von Republikanern besetzt sind oder waren. So. Das bedeutet, es waren von denen, die offen waren sozusagen, waren 15 durch die Demokraten besetzt und 32 oder so, ich weiß nicht die genaue Zahl, von den Republikanern. Und dementsprechend war es natürlich dann für die Demokraten jetzt daran, das zu ändern. Relevant waren vor allem die Rennen in Florida, wo Ron DeSantis, der Republikaner, gegen Andrew Gillum angetreten ist, und in Georgia, wo Brian Kemp, der Republikaner, gegen die Demokratin Stacey Abrams angetreten sind. Das wären, wenn einer von den beiden gewinnt oder beide, wären das die ersten afroamerikanischen Gouverneure innerhalb in den gesamten Vereinigten Staaten jemals gewesen. Das waren definitiv die interessantesten Rennen, aber auch Nevada, Kansas zum Beispiel ist interessant, weil hier Chris Kobach angetreten ist. Den bekennt man als, der hat eine Kommission von Trump geleitet, die untersuchen sollte, die massenhaften Wahlfälschungen von Menschen, die angeblich nicht Bürger sind der USA und nicht gewählt hätten. Das sollte er untersuchen. War natürlich eine Lüge. Die Kommission wurde vorzeitig aufgelöst und hat nichts gefunden. Das ist so ein Hardliner, was Voting Rights, also die Wahlrechte angeht, die er einschränken will, vor allem für Afroamerikaner. Und das Gleiche gilt auch für Brian Kemp, dem Kandidaten der Republikaner in Georgia. Ich denke, das waren so die interessanten Fragen.
Okay. Dann lass uns doch als erstes mal diese beiden interessanten Rennen in Florida und Georgia anschauen.
Florida hast du schon erwähnt. Da hat Ron DeSantis tatsächlich knapp gewonnen mit 49,8% gegen Andrew Gillum 49%. Das ist insofern überraschend gewesen, da Andrew Gillum in den Umfragen jeweils mit deutlich vorne lag.
Das heißt, man könnte sagen, Trump konnte dort an seine Wählerinnenschaft noch adressieren und aktivieren.
Ja, die Mobilisierung hat funktioniert und bei Andrew Gillum scheinbar nicht. Aber was heißt scheinbar nicht? Also Andrew Gillum ist näher gekommen als viele andere vor ihm. Von daher gar nicht so viel Kritik an Andrew Gillum selbst. Ich persönlich habe Interviews von ihm gehört, finde ihn sehr super eigentlich auch. Der auch nicht hingegangen ist und irgendwie versucht hat, Trump-Voter anzusprechen, sei ganz klar auch Trump und eben Ron DeSantis bloßgestellt für ihren Rassismus. Und ich denke, das kann man auf jeden Fall wertschätzen. Ob das jetzt funktioniert hat oder nicht, ist eine andere Frage. Wenn 0,8% fehlen, ist das, finde ich, schwer, da jetzt irgendwie eine Schuld zu geben. Aber prinzipiell ist vielleicht eine Frage von Mobilisierung, dass so die letzten paar Prozentchen dann noch gefehlt haben.
Genau, also man kann...
Eine große Enttäuschung, definitiv.
Also insgesamt haben etwa 8 bis 9 Millionen Menschen gewählt. Florida hat 20 Millionen Menschen, die in Florida leben. Das heißt, da wäre noch Potenzial gewesen. Natürlich sind nicht alle Menschen, die in einem Staat wählen, auch wahlberechtigt, aber und dieses Ganze, man muss sich registrieren für Wahlen und sowas, das ist halt alles nochmal ein extra Problem. Aber trotzdem, ich denke, da wäre noch ein gewisses Feld gewesen, wo man hätte etwas erreichen können.
Nichtsdestotrotz, wie gesagt, eine gute Performance, denke ich, auf der man aufbauen kann. Aber wie gesagt, für die Leute, die gewählt haben und für die Floridians natürlich kein Grund, sich irgendwie zu beruhigen da oder so. Das ist natürlich schade jetzt, dass es hier auch, ich glaube, es waren 60.000 Stimmen, ziemlich genau 60.000 Stimmen, die gefehlt haben.
Ja, was eigentlich nichts ist, wenn man überlegt, dass beide fast 5 Millionen Stimmen bekommen haben. 4 Millionen, fast 4 Millionen Stimmen bekommen haben. Genau, dann Georgia, da geht es ja...
Da geht es noch weiter. Ja. Ja, also in Georgia ist es momentan so, dass Brian Kemp vorne liegt mit 50,6 zu 48,5 von Stacey Abrams. Stacey Abrams weigert sich aber, dies aufzugeben, die Wahl, sondern sagt, da gibt es Probleme bei der Auszählung der Stimmen und sie möchte das jetzt abwarten. Es wurden auch schon Klagen eingereicht gegen Brian Kemp. Der ist nämlich als Secretary of State von Georgia zuständig für die Wahl.
Okay, das ist, dass das funktioniert, das, ist auch interessant.
Das funktioniert. Also es funktioniert nicht, weil er hat zum Beispiel kurz vor der Wahl ein Gesetz noch durchgebracht, eine Verordnung durchgebracht, die 300.000 Georgians das Wahlrecht, beziehungsweise die haben sie von der Registrierungsliste gestrichen. Und die Leute wurden nicht informiert, sondern die merken das im Zweifel erst, wenn sie zur Wahl gegangen sind und dann gesagt wurden, nee, die sind hier nicht drauf, können nicht wählen.
Ja, und diese 300.000 Stimmen hätten gereicht.
Also, die hätten definitiv gereicht. Also es haben viele dann auch, es wurde viel Öffentlichkeit dann darüber gemacht von den Demokraten, aber die Demokraten müssen die ganze Zeit in Georgia darum kämpfen, dass überhaupt die Menschen das Recht haben, wählen zu gehen. Und das kann eigentlich, also es ist, dass das legal ist, ist ein Trauerspiel. Und dass auch, dass der Typ nicht zurückgetreten ist von seinem Amt, als er kandidiert hat, geht eigentlich auch überhaupt nicht. Ja. Und ich denke, an diesem Punkt, gerade wenn es jetzt in Richtung Auszählung, erneute Auszählung geht, die dann halt Brian Kemp leitet, das geht nicht. Und deswegen hat auch eben Stacey Abrams bereits beim Bundesgerichtshof mehrere einstweilige Verfügungen bereits eingereicht, die ihn zum Rücktritt zwingen würden, damit er während der Auszählung nicht im Amt ist und das nicht beeinflussen kann.
Ja, ich muss auch sagen, ich habe mir ein paar Videos von Stacey Abrams angeschaut, eine energetische Frau, die ich auf jeden Fall eine große Karriere in der Demokratischen Partei wünschen kann.
Genau, und politisch ihre Strategie sehr klug und eine andere Strategie als sonst. Also wie sie ist ganz klar progressiv aufgetreten, hat gesagt, sie will nicht irgendwelche Unentschlossenen, darum geht es ihr nicht, sondern sie will das gerade African Americans, Liberale dazu bringen, zur Wahl zu gehen. Also ihre Strategie war Mobilisierung und das hat auch relativ viel gebracht. Sie ist weit gekommen damit, denke ich, dass es so nah ist, dass es möglicherweise in die Auszählung geht, nochmal in die erneute. Auch das Gleiche gilt da wie bei Andrew Gillum, muss ich sagen. Also es ist
gut, glaube ich. Sind im Prinzip viele Distrikte gleich geblieben, aber einige wurden doch gewechselt. Also Demokraten haben massig dazu gewonnen mit 7 Sitzen.
Genau, sie haben 7 Sitze, ja 7 Gouverneurs-Villen sozusagen erobert. Zum einen Nevada haben sie knapp mit Steve Sisolak hat da knapp gewonnen, wie auch schon beim Senat, da haben sie auch gewonnen. Sie haben New Mexico übernommen, und zwar deutlich. mit einer Frau, Michelle Lujan Grisham. Sie haben Kansas, Kris Kobach hat verloren, ziemlich deutlich, gegen eine Frau, nämlich Laura Kelly, in Kansas. Wisconsin ist ganz knapp, rechts für Tony Evers, den Demokraten, ausgegangen, gegen Scott Walker, den Amtsinhaber. In Illinois wurde auch der Amtsinhaber Bruce Rauner von den Republikanern von den Demokraten geschlagen, und zwar auch sehr, sehr deutlich. J.B. Britzker hat da gewonnen. Und Michigan wurde auch übernommen. Gretchen Whitmer hat gewonnen, ist auch eine Frau. Da hat der vorherige Gouverneur ist nicht wieder angetreten. Und in Maine hat Janet Mills, auch eine Frau, die Wahl ebenfalls gewonnen. Das heißt, wir haben 1, 2.
Ich habe schon gesagt 7.
3.
Also 3 neue Frauen.
4 Frauen. 4 Frauen von den 7 Sitzen. Das heißt, es gibt 4 zukünftige neue Gouverneurinnen.
Ich glaube, tatsächlich haben die die Reps auch eine neue Frau mit reingeschickt. Genau, Kristi Noem in South Dakota.
Ah, okay. Das heißt, tatsächlich sind auch die Gouverneurswillen werden weiblicher.
Ja, genau.
Das allerdings, was man dazu noch sagen muss, ich glaube, Alaska und Georgia, wie gesagt, das ist noch nicht, steht noch nicht ganz fest, und Connecticut auch noch nicht.
Wobei Alaska ziemlich relativ deutlich Richtung Republikaner zeigt.
88% der Stimmen sind ausgezählt, und es ist eine Stimmenmehrheit von über 20.000 in Alaska, was ein kleinerer Staat ist. Und in Georgia haben wir schon drüber gesprochen, in Connecticut sind 91% ausgezählt, und es ist eine Mehrheit von 10.000, von 9.000 Stimmen ungefähr.
Ja, gut. Noch irgendeine Senatorin, ein Senator, den du besonders hervorheben möchtest, neben denen, die wir schon hervorgewählt haben?
Ein Gouverneur meinst du wahrscheinlich wieder, ne?
Ja, Entschuldigung.
habe ich eigentlich alles, was relativ wichtige, finde ich, genannt. Hast du noch irgendwelche Leute, die herausgestochen sind jetzt?
Nein, tatsächlich. Also genau, die beiden, über die wir geredet haben, die beiden nicht gewonnen haben, haben wir jetzt drüber geredet schon. Und ansonsten müssen wir mal schauen. Es ist ja immer relativ schwierig, von außen zu erkennen, wer denn noch so die Präsidentschaftskandidaten für das Rennen 2020 werden könnten.
Genau. Achso, ich habe noch einen interessanten Aspekt, der mir jetzt eingefallen ist. Nämlich Vermont, da ist ein Republikaner deutlich wiedergewählt worden als Gouverneur. Und das ist natürlich schon interessant, ne? Wenn man also einerseits den superliberalen Bernie Sanders zum Senator wählt und dann einen Republikaner zum Gouverneur.
Tja, also, weiß ich auch nicht.
Da merkt man, dass es halt schon hart an den Personen hängt.
Definitiv, ja. Genau, jetzt wäre, glaube ich, das Interessante, was können wir mitnehmen aus dieser Wahl? Was wird kommen? Wie wird sich das Ganze verändern? Wie wird sich die USA verändern? Es gab ja, ich weiß nicht, ob du das gehört hast, gestern zum Beispiel in der Tag vom Deutschlandfunk hat jemand davon geredet, der in den USA unterwegs ist, dass er sagte, wenn die Demokraten hart verlieren würden, dann könnte es bis hin zu einem Bürgerkrieg gehen, was ich total überdramatisiert fand.
Republikaner meinst du? Oder?
Nee, wenn die Demokraten verlieren würden, meinte er halt, die Spaltung würde weitergehen, massiv, was ja auf jeden Fall so ist. Und dass es halt bis zu einem Bürgerkrieg gehen könnte, was ich überdramatisiert finde, weil also gerade Demokraten sind jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, dass sie die Waffen in die Hand nehmen, weil die haben meistens keine, im Gegensatz zu den Republikanern. Ne? Also es ist ja.
Ja, und ich erinnere mich auch immer von gespaltenem Land geredet, und ich denke mir auch immer so, ja, es ist ein gespaltenes Land, aber es ist nicht anders gespalten als andere Länder, um das mal so darzulegen, und es ist halt auch einfach ein großes Land, ein diverses Land. Da ist es kein Wunder, dass es sehr starke Kontraste gibt, und dieses Zwei-Parteien-System befördert diese Kontraste natürlich. Und Donald Trump befördert mit seiner Rhetorik diese Sachen. Ich glaube, was halt die Folge sein wird, Trump wird noch aggressiver auftreten, er wird die Senatserfolge herausstellen, er wird das Haus dann gar nicht drüber reden wollen, so wie er das immer macht, über Niederlagen spricht man nicht. No? Hm. Aber er hat jetzt halt eben möglicherweise Untersuchungen vor der Brust, und das wird natürlich nochmal seine Rhetorik verschärfen, und da müssen wir insgesamt aufpassen. oder wir nicht, aber die AmerikanerInnen müssen natürlich da aufpassen, dass das nicht außer, ja, aus der Hand geht. Aber ich denke, die Verantwortung liegt bei den Republikanern, warum sie jetzt die Partei von Donald Trump sind. Das ist jetzt irgendwie deutlich geworden. Ob sie das wirklich so durchziehen wollen jetzt bis zum bitteren Ende, weil da kommt man, glaube ich, nicht mehr zurück. Viele, gerade Latinos und Latinas, die kriegen sie nicht mehr zurück als Wähler. Das geht nicht so. Wenn du denen die Bürgerrechte wegnehmen willst, ich glaube, das werden viele Leute, also ich persönlich würde das nicht wieder verzeihen.
Ja.
Das heißt, so Staaten wie Arizona, Nevada, New Mexico sind vermutlich langfristig sowieso weg. Und auch die demografische Entwicklung, die Republikaner werden stärker in den ländlichen Regionen, sie werden stärker bei der älteren Bevölkerung, sie werden stärker bei der weißen Bevölkerung. Und sie werden schwächer bei den Nicht-Weißen, sie werden schwächer bei den Jungen, sie werden schwächer in den Städten. Und das sind genau die Regionen, in denen immer mehr, die wachsen, die Bevölkerungsanteile. Ne? Dementsprechend, die Republikaner sind nicht die Partei der Zukunft.
Genau, das ist ja ähnlich wie zum Beispiel hier die CDU, die nicht die meisten Leute an die AfD oder die Grünen verliert, sondern an die Friedhöfe. Also das ist eine bittere Aussage, aber trotzdem bleibt es wahr. Und auch, ich meine, auch über Deutschland oder Frankreich redet niemand über ein geteiltes Land. Und wenn man sich anschaut, in Berlin liegen die Parteien, die in Bayern mit fast 70% die Mehrheit stellen, liegen in Berlin bei 35%. Ne? Also das ist Minimum genauso gespalten wie...
Oder guck dir allein München im Vergleich zu einer ländlichen Region um Passau oder so rum an.
Ja.
Selbst da sind die Unterschiede ja riesig, wenn du da bei der einen Seite Grüne bei 30% hast, bei anderen vielleicht bei 5. Also das ist ja schon ein deutlicher Unterschied.
Genau, von den Ost-West- und Nord-Süd-Unterschieden gar nicht zu reden.
Ich denke aber, die Rhetorik ist noch eine andere in Deutschland. Also die ist noch nicht so aggressiv von den Konservativen ausgetragen.
Das ist richtig, das wird sich ja dann ergeben. Ich wollte... zum Schluss eigentlich noch sagen zu dem Thema USA, dass wir, dass das auf jeden Fall auch noch spannende 2 Jahre werden und ich bin sehr gespannt, wie sich da die neuen Personen herausstellen, insbesondere auch die aus dem Haus in New York, die neue junge Kandidatin, die einen sehr radikalen, ich weiß, mir fällt gerade der Name nicht ein.
Gillibrand.
Genau, die einen sehr radikalen Ton anschlägt, wie sich das weiterentwickelt. Ich meine, sowohl bei den Republikanern als auch bei den Demokraten kommt es mir immer so vor, als ob da Minimum 2 Parteien drin sind und ob es da nicht die Möglichkeit gäbe, vielleicht doch nochmal die Parteien zu teilen in Nord-Süd-Parteien zum Beispiel oder weiß ich nicht. Also manchmal kommt es mir krass vor, wie sehr da die Unterschiede innerhalb des Programms sind. Also
ja, es ist halt immer die Qual. Die Nachteile eines Zwei-Parteien-Systems im Endeffekt, das sind alles, bei den Demokraten spricht man vom Big Tent, also Parteien, die ein großes Zelt bilden sozusagen und viele, viele Strömungen ineinander vereinen. Das ist natürlich schwierig einerseits, andererseits hat das auch Vorteile.
Ja.
Du meinst wahrscheinlich die Frau Cortez?
Genau, Cortez, genau.
Genau, aber die darf gar nicht Präsidentin werden.
Nee, ich wollte sie auch gar nicht.
Weil die zu jung ist.
Also ich wollte sie jetzt auch nicht als Präsidentin. Ich glaube, das würde sie auch selber noch nicht wollen. Also und ich glaube, sie würde halt auch nicht gewählt werden. Ich meine, was soll das?
Sie ist 29 und ich glaube, also nichtsdestotrotz darf sie nicht. Zum anderen, warum sollte sie sich jetzt schon verbrennen? Sie hat ja noch 40 Jahre vor sich. Sie kann es in 40 Jahren auch noch mal, 30 Jahren.
Ja. Genau. Hast du noch was zu den USA?
Nee, das war es, glaube ich, jetzt erstmal als Update. Wie es dann am Ende genau ausgeht, das werden wir ja dann sehen. Momentan tut sich tatsächlich nicht so viel. Die aktuellen Zahlen haben sich bisher nicht geändert. Das heißt, da, wo es jetzt noch ausgezählt wird, da wird es wohl noch ein bisschen länger dauern, weil sie da vielleicht das mehrmals machen müssen.
Genau, dann hätte ich gerne noch einen Nachtrag gebracht zu unserer letzten Sendung. Und zwar haben wir ja darüber geredet, dass Friedrich Merz wohl für uns nur so ein Showkandidat ist. Leider hat sich das nicht bestätigt und er scheint der gefeierte Held, der konservativen Teil der Union zu sein, also unterstützt von Schäuble, von Oettinger, von, ich habe keine Ahnung, all diesen komischen Menschen, das ist zumindest meiner Meinung nach Richtung Zweikampf zwischen Friedrich Merz und Annegret Kramp-Karrenbauer hinausläuft, was ich ganz schön erschreckend finde, insbesondere auch mit dem Wissen, dass BlackRock gerade auch Hausdurchsuchungen in München gegen BlackRock durchgeführt wurden und BlackRock halt auf jeden Fall einer der mächtigsten Konzerne der Welt ist, in dem Friedrich Merz Aufsichtsratsvorsitzender ist.
Die Frage ist im Endeffekt auch, ich glaube, Annegret Kramp-Karrenbauer hat noch den Vorteil, weil sie als Generalsekretärin gerade erst so eine Tour durchs Land gemacht hat und sehr geräuschlos mit den Landesverbänden zusammenarbeitet. Und deswegen glaube ich an Annegret Kramp-Karrenbauer momentan. Aber ich war und weiß es nicht, vielleicht kommt ja doch noch Armin Laschet aus dem Hut gezaubert.
Fände ich eine gute Wahl, würde ich jetzt mal so behaupten.
Eine bessere Wahl.
Oder ja, genau, besser. Besser ausgedrückt. Das zweite Thema, was ich vielleicht noch ganz kurz ansprechen möchte, im Kongo sind gerade Präsidentschaftswahlen. Und zwar sind die verspätet um 2 Jahre und es wird wahrscheinlich auch nicht so bald Ergebnisse geben, aber es ist auf jeden Fall ein Thema, worauf man mal achten kann. Der Kongo ist leider komplett ein von verschiedensten Bürgerkriegen und auch größeren Kriegen zerrüttetes Land. Dort gibt es gerade eine Bewegung, die sich für Good Governance einsetzt, also eine junge Bewegung, die aber selber leider bestätigt, dass sie sehr schnell im Knast landet. Also es wird ihnen schwierig dort gemacht. Genau, aber es ist auf jeden Fall was sehr Interessantes, was man auf jeden Fall mit beobachten könnte, und wenn dort etwas aus, wie es dort, wenn es dort Ergebnisse gibt, werden wir die auf jeden Fall auch berichten. Ja. Ansonsten, ich kann, wie gesagt, ich bin gerade im Umzug, ich habe gerade nicht so viel beitragen können.
Dann bleiben wir dieses Mal unter einer Stunde. Das ist ja auch nicht ganz schlecht.
Gut, dann hätte ich noch 2 Termine. Bevor wir das beenden. Genau, 2 Termine, und zwar, wir haben heute den 7. am 9.11. Abends wollen Nazis in Berlin marschieren, und zwar, das ist der Tag der Reichspogromnacht, also da, wo die Nazis 1938 jüdische Synagogen und Geschäfte und Menschen zerstört haben und ermordet haben, und dieses wird von den Nazis, will von den Nazis der sogenannten Wir sind Deutschland Bewegung neu gebrandet werden. Ich fände es gut, wenn ihr euch da den Protesten anschließen würdet. Der 2. Termin ist in Bielefeld. Ich weiß nicht, ob wir da HörerInnen haben, aber trotzdem, auch in dort gibt es eine große Demonstration von Die Rechte für die Holocaust-Leugnerin Haferbeck, die wegen Holocaust-Leugnung im Knast sitzt. Genau, auch da bitte ich um Widerstand. Und einen 3. Termin in eigener Sache. Ich halte am 14.11. einen Vortrag zum Thema, wie linke Organisationen vom Verfassungsschutz beobachtet werden und wie sich das, also was man da so drüber wissen kann. Das ist am 14.11. im Karl-Liebknecht-Haus Berlin um 19 Uhr.
Super, vielen Dank. Dann bedanke ich mich, dass wir das so super hinbekommen haben.
Ja,
ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht.
Ja, ich auch. Wünsche euch eine schöne Woche, Restwoche.
Wünsche ich auch.
Tschüss. Tschüss.